Frauen und Kinder werden vermarktet. Wen stört's? Hier ist die Lebenshilfe. Es grüßt Sie Bodo Klose. Heute ist der Europatag gegen Menschenhandel. Dieser findet seit 2007 jährlich am 18. Oktober statt. Im Europäischen Parlament gibt es ein sogenanntes Krim-Komitee. Dies ist ein Sonderausschuss, der das organisierte Verbrechen, Geldwäsche und Korruption in Europa untersucht. Und ein Untersuchungsergebnis aus 2013 war, in Ländern der Europäischen Union werden jährlich etwa 880.000 Menschen in sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse gezwungen und körperlich wie sexuell ausgebeutet. 880.000, also bald 1 Million. Das ist eine erschreckend hohe Zahl, gegen die sich jedoch nur wenige tatsächlich wehren. Die Opfer selber kaum, denn viele von ihnen sind illegal eingereist und wenn sie ihre Peiniger anzeigen, dann wird ihr eigener Status bekannt und sie müssen mit ihrer Abschiebung rechnen. Und deshalb schweigen sie aus Angst. Dieses Schweigen wiederum nutzen ihre Ausbeuter und kassieren so ihre Profite weiter in Ruhe ein. Der Gewinn von kriminellen Organisationen und Menschenhändlern liegt in der EU pro Jahr bei etwa mehr als 25 Milliarden Euro. 25 Milliarden Euro, das ist etwa ein Zwölftel des Gesamthaushaltes der Bundesrepublik Deutschland in einem Jahr. Viele der Opfer des Menschenhandels sind Frauen und Kinder. Viele von ihnen werden zur Prostitution gezwungen. Eine Situation in unserer Gesellschaft, gegen die Solvodi seit vielen Jahren kämpft. Solvodi ist eine Menschenrechts- und Hilfsorganisation, die sich für Frauen und Mädchen engagiert. Solvodi, das bedeutet Solidarity with Women in Distress, Solidarität mit Frauen in Not. Die Organisation entstand 1985 in der Hafenstadt Mombasa in Kenia, wo die Gründerin Schwester Lea Ackermann mit Frauen und Mädchen ins Gespräch kam, die sich damals wegen ihrer Armut prostituierten. Und heute hat Solvodi 10 Beratungsstellen entlang der kenianischen Küste und unterstützt ein Witwen- und Waisenprojekt in Ruanda. Seit 1987 engagiert sich Solvodi auch in Deutschland, mit insgesamt 15 Beratungsstellen, einer Kontaktstelle und 7 Schutzwohnungen für ausländische Frauen und Mädchen, die hier in Not geraten sind. Lea Ackermann wurde in Völklingen geboren und wuchs auch im Saarland auf. Nach einer Lehre als Bankkauffrau in Saarbrücken trat sie 1960 dem Orden der Missionsschwestern unserer lieben Frau von Afrika bei. Die Ordensfrauen werden auch Weiße Schwestern genannt. Lea Ackermann studierte Sprachen, Theologie, Pädagogik und Psychologie und wurde 1977 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit der Arbeit Erziehung und Bildung in Ruanda in Pädagogik promoviert. 1985 gründete sie Solvodi und sie lebt in Boppard-Hirzenach am Rhein, wo auch der heutige Sitz von Solvodi ist. Grüß Gott, Schwester Lea Ackermann.
Grüß Gott, Herr Wude.
Schwester Lea, ich darf Sie gleich mal zu Beginn fragen. Eines habe ich jetzt noch was ganz Aktuelles noch nicht erzählt. Im kommenden November werden Sie mit dem Augsburger Friedenspreis ausgezeichnet. Und das ist schon was Besonderes, weil es gab vorher prominente Preisträger wie Michael Gorbatschow und Richard von Weizsäcker. Das ist auch verbunden mit einem Preisgeld von 12.500 Euro, das in vollem Umfang der Arbeit von Solvodi zugutekommt. Ein Friedenspreis, sind Sie nicht eher eine Unruhestifterin?
Was mich am meisten freut, dass beide Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, die Arbeit von Solvodi als friedensstiftend ansehen. Und um in der heutigen Zeit Frieden zu stiften, ich glaube, da ist Unruhe notwendig. Denn es geht nicht, dass man Menschen ausbeutet. Darauf kann kein Frieden wachsen. Das ist sowas Schreiendes, also ein schreiendes Unrecht. Da muss man wirklich laut werden und da muss man den Menschen, die in solchen Situationen sind, helfen. Und dass das dann auch als Friedensarbeit gesehen wird, das freut mich ungemein.
Auf was wir heute in dieser Sendung besonders schauen möchten, ist ein Thema, welches Sie zurzeit auch besonders beschäftigt. Das ist nämlich, vor 12 Jahren setzte die damalige rot-grüne Regierung in Deutschland durch, dass sich Prostituierte ganz normal versichern konnten. Was war denn damals das Ziel?
Eigentlich war das Ziel schon, dass sie sich versichern könnten, Altenversichern, Krankenversichern, Sozialversichern. Das ist auch gar nicht, die Idee ist gar nicht schlecht. Aber was dabei rausgekommen ist, dass man Prostitution hinstellt als Beruf wie jeder andere, das ist so daneben, wie es gar nicht besser ging. Und ich denke, Prostitution ist eine Ausbeutung von Frauen und Kindern. Und es gehört nicht mehr in unsere Zeit. Es gibt ja einige Länder wie Schweden und Norwegen, nordische Länder, auch Frankreich und andere Länder versuchen mit diesem Problem unserer Zeit fertig zu werden und haben einen ganz anderen Ansatz. Sie haben gesagt, wer macht diesen Markt? Das sind die Käufer von Sex. Also muss man doch endlich mal sich an die Käufer von Sex und die, die das möglich machen, also die Bordellbetreiber, die Besitzer, die Schlepper, Schleuser, Zuhälter. Also man muss viel stärker da hinschauen und weg von den Frauen, die es oft aus Armut, Not, Verzweiflung. Prostitution ist ja keine freie Wahl. Man will es immer so hinstellen, dass es eine freie Wahl der Frauen und Kinder sei. Sondern es ist Mangel an Wahl. Es sind Notsituationen, die Frauen und Kinder dazu treiben. Oder Gewaltsituationen, die sie da hinein treiben in die Prostitution. Und deshalb sagen wir in Deutschland, sollte man ebenfalls ein solches Gesetz machen, das den Kauf von Sex verbietet. Und das heißt, man würde nicht mehr auf die Frauen schauen, sondern den Frauen muss man helfen, dass sie Berufe erlernen können, dass sie sich ernähren können von anderen Berufen. Und man muss mal dieses ganze Geschäft unter die Lupe nehmen. Und das ist sehr einfach, wenn man die Käufer von Sex, wenn man die bestraft. Das sind keine hohen Strafen. Es ist eher ein zum Nachdenken bringen. In welcher Gesellschaft wollen wir denn leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen und Männer gleichwertig und gleichrangig sind? Dann ist Prostitution nicht möglich. Im Grunde genommen verstößt es auch gegen das Grundgesetz, den dritten Absatz, wo es heißt, dass die Regierung dafür sorgen will, dass in unserem Staat Frauen und Männer gleichwertig und gleichberechtigt leben können. Und das ist durch Prostitution nicht gegeben. Mhm. Und darüber sollte man wirklich nachdenken und sollte sich fragen, wollen wir in einer Gesellschaft leben, in denen Töchter aufwachsen und gefährdet sind, in die Prostitution zu geraten.
Es war ja damals gerade das Anliegen der Regierung, eben eine Gleichberechtigung reinzubringen. Sie sagen jetzt, eine Gleichberechtigung ist mit Prostitution selbst gar nicht möglich. Wie ist denn der aktuelle Stand nach 12 Jahren, wo jetzt eigentlich diese Möglichkeit besteht, dass eine Prostitution ein ganz legaler Beruf ist? Gibt es da Zahlen, wie da der aktuelle Stand ist?
Der aktuelle Stand ist der, dass die Bordellbetreiber nach diesem Gesetz eben in den Wellnessbereich gehen konnten. Vorher hat man gesagt, Prostitution ist gegen die Sittlichkeit und wer ein schönes Bordell einrichtet, der fördert die Prostitution. Und das war verboten. Und nach dem Gesetz konnten die Bordellbetreiber in den Wellnessbereich sich einrichten. Und so konnten sie auch sehen, dass Bordellbetreiber sich vor das Fernsehen stellen und sagen, dieses wunderschöne Bordell, Wellnesscenter, das verdanken wir dem Gesetz von 2002. Das war da möglich. Und weil man das so ausgebreitet hat, musste man sehr viele Frauen herkarren und hat Frauen in der Prostitution und teilweise auch Kinder, hat man dann aus den osteuropäischen Ländern bevorzugt hierher gebracht. Das waren keine so langen Wege. Und man hat die Armut und Hilflosigkeit von Frauen und Kindern ausgenutzt. Also wir haben zum Beispiel ein junges Mädchen bekommen von der Polizei, Sie war 15 Jahre. Sie wurde an dem Tag, als die Polizei sie zu uns brachte, 15 Jahre. Sie stammte aus einem osteuropäischen Kinderheim und von den Tätern wurde sie da rausgeholt mit 12 und hier in Deutschland 3 Jahre lang angeboten, auch in Flatrate-Bordells. Weiß nicht, vielleicht muss ich auch sagen, was ein Flatrate-Bordell ist.
Ja.
Und es wurde Reklame mit ihr gemacht als Teenie und Tabulos.
Also Flatrate-Bordelle,
genau. Bordelle, zum Beispiel in Hannover war so ein Flatrate-Bordell. Da wurde ein Angebot gemacht, 8,90 Euro, eine Frau, ein Bier, ein Würstchen. Bei Stuttgart in Weilheim war ein Bordell, ein Flatrate-Bordell, da kostete es 70 Euro pro Tag und 90 pro Nacht. Und dann konnten die Kunden so viele Frauen haben, wie sie wollten. Sie konnten auch mit einer Gruppe von Männern über eine Frau oder mehrere Frauen herfallen. Also überhaupt nichts mehr mit einem guten Umgang miteinander zu tun. Also es ist schon unglaublich. Und
Schwester Lea,
das
gibt es denn,
so
gibt
viele
es denn,
Schranken weggebracht, dieses Prostitution, ein Beruf wie jeder andere, sodass es ganz unkontrollierbar wurde, auch durch die Polizei. Die Polizei konnte nicht mehr so ohne weiteres eine Razzia machen in einem Bordell. Das hat also sehr viel Schaden angerichtet. Dieses Gesetz und schon 5 Jahre später hat die Regierung festgestellt, um Gottes Willen, das nimmt ja eine ganz falsche Richtung und es ist überhaupt nicht zum Wohle der Frauen. Und man hat versucht, damals schon Verbesserungen einzubringen, aber das hat sich nicht durchgesetzt.
Heißt, man will eigentlich wieder was rückgängig machen, was nicht mehr rückgängig zu machen ist, oder wäre es rückgängig zu machen?
Natürlich ist es rückgängig zu machen. Es braucht nur der politische Wille. Aber mit der Prostitution, Sie haben ja eben selber mal die Zahlen angegeben, wird unendlich viel Geld gemacht. Sie sagten in der EU 25 Milliarden. Das sind ungeheure Gewinne, die da gemacht haben. Und wer viel Geld hat, kann auch viel mitbestimmen.
Ja, und das sind ja auch Geschäfte, die jetzt nicht so mit offenen Karten gemacht werden. Da ist ganz viel, ja, unter der Decke läuft da ganz viel, also im wahrsten Sinne des Wortes, eben auch was so die Geldgeschäfte angeht. Also die kriminelle Situation und die Prostitution hängen doch ganz eng miteinander zusammen.
Natürlich, natürlich. Und das kriminelle Milieu war immer im Dreiklang. Es war immer Waffen, Drogen, Frauen, Prostitution.
Und gibt es denn in Deutschland
viele Frauen werden ja auch mit Drogen willig gemacht oder sie nehmen Drogen, um das Ganze über sich ergehen zu lassen. Es ist so menschenverachtend, wie man es gar nicht plastisch genug ausdrücken kann.
Gibt es denn jetzt aber auch Frauen in Deutschland, die sagen, ich habe jetzt das damals 2002 gemacht, ich bin jetzt also eine ganz legale Prostituierte und wird jetzt das denn wahrgenommen, dass sich Prostituierte wirklich selber versichern?
Von der Gewerkschaft habe ich neulich gehört, es sind insgesamt für ganz Deutschland 48 Frauen, die versichert sind.
48?
Ja.
Okay, also das ist ja ganz gering, das ist eine sehr geringe
Mehr
Zahl.
Mehr als gering. Ja. ja, wirklich sehr gering.
Dafür wurde ein Gesetz gemacht, um etwas, natürlich nicht nur um den Frauen zu helfen, es wurde gemacht, um das Image zu erhöhen und einen besseren Stand für die Frauen in der Gesellschaft zu erzeugen. Aber so wie ich es jetzt raushöre, ist es eigentlich genau die andere Richtung.
Es ist genau die andere Richtung. Und wenn man den Frauen einen gleichwertigen Stand geben will, dann muss man ihnen ermöglichen, dass sie ausgebildet werden. Dann muss man sie ermöglichen, dass sie so ausgebildet werden, dass sie einen normalen Arbeitsplatz finden. Ich habe mit einer Frau gesprochen in Hamburg auf dem im berühmten Milieu. Und die war schon etwas älter, so über 50. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist so mein Beruf. Und dann habe ich gesagt, ja, was würden Sie denn machen, wenn Sie hier nicht stehen würden? Naja, hat sie gesagt, na, putzen gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, putzen Sie denn so gern? Und dann hat sie gesagt, nein, aber ich habe sonst nichts gelernt. Ja, und dann kann man doch nicht von einer freien Entscheidung sprechen. Oder viele Frauen schämen sich auch und sagen, ja, wieso, das habe ich doch frei gewählt. Aber wenn man sie länger kennt, wenn man Kontakt mit ihnen hat, wenn sie sehen, dass man wirklich an ihrer Seite steht, dass man ihnen hilft, eine andere Position zu bekommen, eine Ausbildung zu bekommen, dann nach Jahren würde ich sagen, 2, 3, 5, 10 Jahren, wenn sie immer noch sehen, dass wir für sie da sind, dann erzählen sie ihre ganze Geschichte. Und dann ist bei keiner Frau noch rausgekommen, dass sie das wirklich freiwillig gemacht hat. Oft ist Missbrauch im Kindesalter schon ein Grund. Dann sind Notsituationen und sie können sich später nicht mehr lösen. Aber es mag die ein oder andere Frau geben, die sagt, ja, sowas mache ich doch, das ist doch wunderbar, das habe ich freiwillig gewählt. Ja, das mag es geben, aber es ist ganz bestimmt nicht eine beachtliche Größe. Es sind Einzelfrauen. Aber dann möchte ich auch noch ein bisschen gern dahinter schauen, ob es wirklich ganz freiwillig ist. Denn ich kann Ihnen sagen, seit ungefähr 30 Jahren bin ich an der Seite von Frauen, die da aussteigen wollen, die in Schwierigkeiten sind oder Gewalterfahrungen machen. Und ich habe mit Tausenden gesprochen. Und wenn ich sie lang gekannt habe, haben sie mir ganz andere Geschichten erzählt. Auch die, die am Anfang, wenn ich ihnen gerade mal begegnet bin, gesagt haben, ja, mache ich freiwillig, habe ich gewählt.
Sagt Schwester Lea Ackermanns, mit ihr sprechen wir gleich weiter über das Thema, wie freiwillig ist eigentlich Prostitution und auch, ja, wie so ein Gesetz aussehen könnte, der Kauf sexueller Dienstleistungen verboten wird. In der Lebenshilfe sprechen wir mit Schwester Lea Ackermann über das Thema, wen stört's? Frauen und Kinder werden vermarktet. Ein Fokus unserer Sendung liegt darauf, dass 2002 Prostitution in Deutschland als Beruf legalisiert wurde und wir die Frage stellen, ja, was hat dies den Frauen wie auch unsere Gesellschaft gebracht? Das ist so ein bisschen der Gesamttenor in unserer Sendung. Mein Name ist Bodo Klose. Und Schwester Lea, jetzt darf ich da gerade noch ein bisschen weiter fragen. Wir haben gerade vorhin noch das Thema gehabt der Freiwilligkeit von Prostitution. Ich habe hier ein Zitat von dem Moderator Ranga Yogeshwar, der sagte, beim Prostitution scheint es zu lauten, ich werde gemöchtet. Also es war ein Zitat auf eine Aussage einer Sozialarbeiterin im schwedischen Fernsehen, die sagte, Frauen gehen freiwillig auf den Strich, weil sie müssen. Und daraufhin sagt Ranga Yogeshwar, ja, die Situation ist so, ich werde gemöchtet. Heißt das für Sie jetzt auch eben, diese Freiwilligkeit ist nicht gegeben?
Die Freiwilligkeit, die stelle ich wirklich in Frage. Es sind nicht die Frauen, die eine große Wahl haben, die Prostitution wählen, sondern es ist ein Mangel an Wahl. Es gibt da viele Geschichten. Mir erzählte eine junge Frau, die in einer bekannten Straße in Deutschland, in einer Stadt, auf den Strich ging Und ich habe mit ihr gesprochen. Und dann sagte sie, habe ich gesagt, darf ich Sie fragen, wie Sie dazugekommen sind? Sie war eine hübsche, junge, nette Frau. Und dann sagte sie, mit 12 Jahren hat mich der Freundin meiner Mutter, regelmäßig vergewaltigt. Und weder meine Mutter noch diese Freundin haben mir geglaubt und mir geholfen. Und mit 15 ist sie dann von zu Hause weggerannt, hat einen Freund gehabt, der sie ins Milieu gebracht hat. Und sie sagt, heute sage ich, ja, das mache ich freiwillig, das ist mein Beruf. Und dann sagte sie, ziemlich verbittert, mein Körper ist nichts wert, den können sie haben, aber zahlen sollen sie dafür. Dann sagte sie mir noch, oder erzählte mir, dass sie eine 4-jährige Tochter hat. Und dann habe ich gesagt, ja, was würden Sie denn sagen, wenn Ihre Tochter sagt, ich wähle den Beruf meiner Mutter? Dann sagte sie, der Mann, der meine Tochter anrührt, den bringe ich um. Also da sehen Sie, wie freiwillig das Ganze ist. Ich meine, das sind Einzelpersonen, das ist mir auch bewusst. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele Einzelne. Wenn Sie überlegen, dass im vergangenen Jahr sich 1555 Frauen und Kinder an Solvodi gewandt haben, alle Opfer von Gewalt, nicht alle Opfer von Zwangsprostitution oder Prostitution, aber Opfer von Gewalt aus 103 Ländern, dann sehen Sie, in welche Situationen Frauen und Kinder geraten, und aus dieser Zwangslage und Not sind dann sehr viele in der Prostitution, und einige von ihnen sagen auch, dass sie das freiwillig machen.
Die Rechte der Frauen sollten eigentlich gestärkt werden durch dieses Gesetz von 2002 mit der Legalisierung des Berufs einer Prostituierten. Und aber die, wenn man so in die Gesellschaft reinschaut, die Gleichberechtigung der Frau wird da eher mit Füßen getreten. Und Sie sagen, dass eben Prostitution und Gleichberechtigung eigentlich, das geht gar nicht. Das ist ein Missverständnis. Das ist, geht gar nicht zusammen. Und man sollte eben auch tatsächlich jetzt mal auf die Männer schauen, die ja die eigentlichen Gewinner sind. Die Verlierer sind die Frauen, zumindest der Großteil. Und die Gewinner, das sind die Männer, die diesen Sex nutzen oder auch eben verkaufen. Und da wollen Sie auch sagen, man sollte ein gesetzliches Verbot des Kaufs sexueller Dienstleistungen durchsetzen. Wie könnte so ein Verbot aussehen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich denke, das ist wirklich die einzige effektive Waffe, die mal den Blickwechsel hervorbringt. Wir gucken immer auf die Frauen und sagen, na ja, wie die angezogen ist, zu kurz, zu eng, zu ausgeschnitten, die hat es ja herausgefordert. Wenn sie ganz verhängt ist und man sieht nur noch die Augen, dann kann sie auch geblinzelt haben. Also immer wird die Frau so als die Verführerin hingestellt und als diejenige, die das ja herausgefordert hat. Und bei dem schwedischen Gesetz, das den Kauf von Sex verbietet, da ist der Blick auf den Käufer, auf die Nachfrage gerichtet und auf den, der davon profitiert. Und diese Nachfrage, dieser Kauf von Sex wird kriminalisiert. Und das lässt die Frauen ganz außen vor. Und ich finde das so gut, weil da der Mann gezwungen wird, der Käufer gezwungen wird, über sich und seinen Umgang mit seiner Sexualität mal nachzudenken. Und das finde ich ganz wunderbar. Und tatsächlich hat sich auch in Schweden eine ganz andere Einstellung zu Frauen herausgebildet. Denn gucken Sie mal, wenn Frauen käuflich sind, dann werden im Grunde genommen alle Frauen zur Ware. Man kann sie ja kaufen. Und das ist eine Herabwürdigung von Frauen und weiblichen Kindern. Und in Schweden ist sowas nicht möglich. Dann wird auch nicht in dieser Weise Reklame mit den Frauen gemacht. Und die Männer können über ihre Sexualität und den Gebrauch ihrer Sexualität nachdenken. Und ich finde, das ist sehr ein sehr kluges Gesetz, das gar nicht so sehr die Bestrafung im Vordergrund hat. Natürlich, ein Gesetz hat ja auch Symbolcharakter. Es sind sehr viele Leute, die sagen, wieso, das ist doch nicht verboten. Und was nicht verboten ist, das kann man tun. Aber wenn es ein Gesetz gibt, dann wissen alle, nein, das ist verboten. Und dann kann man es eben nicht ohne weiteres tun. Und dieses Nachdenken, das hat sich sehr positiv auf das Geschlechterverhältnis in Schweden ausgewirkt. Und es wäre wunderbar, wenn es diese gleiche Wirkung auch in Deutschland hatte. Gucken Sie mal, wir sollten uns viel öfters die Frage stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? In einer Gesellschaft, wo Mann und Frau gleichwertig, gleichberechtigt behandelt werden, wo Töchter genauso wertvoll sind wie Söhne und wo die auch so aufgezogen werden? Oder wollen wir in einer Gesellschaft groß werden, wo Frauen und Töchter eben zur Prostituierte werden können? Also ich glaube, das ist schon allen klar. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Diskussionen viel stärker darum gehen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wo man aufeinander Rücksicht nimmt, wo man aneinander denkt oder wo jeder nur mit hemdsärmelig seine Interessen durchboxt. Und in dieser Richtung sehe ich eine Entwicklung, die sagt, den Kauf von Sex unter Strafe stellen. Es brauchen keine großen Strafen zu sein, aber es hätte schon sehr viel Wirkung, wenn man überhaupt ins Nachdenken hineinkommt.
Und nachdenken sollten eben auch ja die Frauen wie die Männer, eigentlich die ganze Gesellschaft. Und ich habe mal ein Zitat von Maria von Welser, sie ist Publizistin und TV-Journalistin, also auch ein prominentes Zitat: Prostitution ist mit der Würde und dem Wert eines Menschen nicht vereinbar.
Genau so.
Das haben die Vereinten Nationen schon 1949 geschrieben. Es ist empörend, dass wir in Deutschland inzwischen durch ein falsches Prostitutionsgesetz aus dem Jahre 2002 zur größten Drehscheibe des Menschenhandels geworden sind. Ja. Wir müssen alle ganz deutlich sagen, nein zur Prostitution, nein zum Menschenhandel. Wir müssen jetzt uns wieder auf unsere Grundwerte besinnen. Jetzt, soweit Maria von Welser. Und das ist ein Beispiel von vielen, die von Frauen, aber auch von Männern, die sich empören, oder?
Wunderbar. Ja, natürlich. Gucken Sie mal, wir haben die Aktion begonnen voriges Jahr im August, im September.
Die Aktion Schlussstrich. Mach den Schlussstrich.
Also es war der Auslöser war dieses junge Mädchen von 15, das uns gebracht wurde. Dann die Verurteilung im August dieser beiden Täter, die je ein Jahr und 4 Monate auf Bewährung bekommen haben, die dieses junge Mädchen, dieses Kind in die Prostitution gebracht haben. Und da wurde mir endgültig klar, wir kommen nicht drum rum, uns klar auszudrücken. Wenn man jetzt sagt, das sind ja die neuen Versuche, das Ganze in den Griff zu kriegen, dass die Bordelle angemeldet werden müssen besser kontrolliert werden und all das. Da frage ich mich, wer sollte denn das tun? Die Polizei wird personell eingespart. Wir sparen ja überall. Dann, wer sollte diese Bordelle kontrollieren? Wenn das die Stadtverwaltung macht, die auch noch das Geld von dem Bordell bekommt, dann frage ich mich, wie gründlich wird da so eine Kontrolle sein? Außerdem haben wir auch jetzt schon immer erlebt, dass so Razzien der Polizei vorher bekannt waren. Wir haben eine Frau, sie hat es uns offen gesagt, wir haben darüber geschrieben in unserem Buch In Freiheit leben, das war lange nur ein Traum. Da sagt sie, 8 Razzien, davon ist nur eine durchgeführt worden, ohne dass wir nicht vorher evakuiert wurden. Sonst waren 7-mal war die Razzia verraten und die Frauen, die illegal da waren, keine Papiere hatten oder zu jung waren, wurden einfach für die Razzia weggeschafft vorher. Und nur eine war nicht verraten und bei dieser Razzia kam sie dann auch raus. Wenn wir also da das Geschäft kontrollieren wollen, regulieren wollen, dann bin ich davon überzeugt, dass das kein großer Fortschritt bringen würde. Ich finde viel besser dieses Gesetz, das man in Schweden durchgebracht hat, wo man sehr gute Erfahrungen hat seit 12 Jahren oder 14 Jahren sogar schon. Und auch Frankreich wirbt ja dafür und geht darauf auf die Barrikaden für ein Europa ohne Prostitution. Und es waren ja auch die Franzosen und andere natürlich, die im 18., Ausgang des 18. Jahrhunderts für ein Europa ohne Sklaverei sich eingesetzt haben. Das war ja davor auch selbstverständlich, dass man ruhig Menschen aus Afrika holen konnte als Sklaven. Und man war sehr empört und hat gesagt, was soll denn das? Wer soll denn die Arbeit tun, wenn wir die Sklaverei abschaffen? Und trotzdem hat man das durchgebracht. Oder es gibt auch andere Gesetze, wo man gedacht hat, nee, das kann man doch gar nicht abschaffen. Zum Beispiel die Todesstrafe hat man auch gesagt, nee, die brauchen wir für Verbrecher. Für bestimmte Verbrechen brauchen wir die Todesstrafe. Heute würde das in Deutschland niemand mehr sagen.
Also Gesetze sind etwas da, was sich auch wandelt. Wenn man irgendwann entschieden hat, man macht es jetzt als Gesetz, kann man das aber auch wieder umkehren, wenn man sieht, das ist eigentlich die falsche Richtung. Wir müssen als Gesellschaft irgendwo anders hin entwickeln. Und das wäre jetzt auch Ihr Vorschlag, auch was Sie mit dieser Kampagne macht, den Schlussstrich anzielen, dass man in der Politik wie auch in der Gesellschaft eben ein Umdenken wieder auf den Weg bringt. Ja.
Und ich denke mir, die Gesellschaft, die muss mehr mitdenken und sagen, wollen wir das? Und deshalb wäre ich sehr froh. Wir haben von September bis heute über 22.000 Unterschriften bekommen. 8.000 im Internet und auf Papier die restlichen und wir sammeln weiter. Wir wollten im Mai unsere 22.000 Unterschriften der Frauenministerin Frau Schwesig übergeben. Sie hat mir geantwortet, der Herr Staatssekretär ist bereit, die Unterschriften entgegenzunehmen, aber Frau Schwesig hat leider keine Zeit. Ich meine, dafür brauchte man vielleicht eine Viertel bis eine halbe Stunde. Dann haben wir geschrieben, ja, wenn im Mai keine Zeit da ist, vielleicht ist im Juni, Juli eine Viertelstunde Zeit. Und dann bekamen wir den gleichen Brief. Der Herr Staatssekretär freut sich, diese Unterschriften entgegenzunehmen. Aber die Frau Ministerin hat leider keine Zeit. Ja, dann habe ich ihr geschrieben, wenn sie auch im August, September, Oktober, November, Dezember keine Zeit hat, da frage ich mich, ist sie interessiert? Die Erfahrung der Basis, wir machen die Erfahrung mit Frauen, die kaputt gemacht wurden durch die Prostitution, ist vielleicht auch ein Thema, das ich noch gar nicht angesprochen habe. Wie viele Frauen, die in der Prostitution waren, die aussteigen wollen oder ausgestiegen sind, sind krank gemacht, sind traumatisiert, haben Krankheiten, auch physische Krankheiten. Eine Ärztin sagte mir, die Syphilis und Geschlechtskrankheiten sind wieder auf dem Vormarsch, weil die Medikamente manchmal gar nicht mehr greifen. Mhm. Und all das muss man doch ernst nehmen und das muss man doch sehen. Und deshalb wünsche ich mir, dass in der Bevölkerung ein Nachdenken einsetzt und man das nicht einfach übergeht oder unter den Teppich kehrt, weil es ein unangenehmes Thema ist und weil es so viele gar nicht berührt. Aber ich finde es trotzdem ungeheuerlich und ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft, unsere Bevölkerung drüber nachdenkt. Und wenn die Bevölkerung wirklich da einsteigt und nachdenkt und Forderungen stellt, dann wird sich auch was in der Politik ändern. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass die Lobbyisten für die Prostitution, all die, die Millionen und Milliarden damit machen, dass die immer stärker werden und ihre Stimme immer mehr gehört wird. Und das finde ich ganz furchtbar, weil sie argumentieren mit der Freiheit und so weiter. Also es ist unglaublich. Und Gesetze sind wichtig. Gucken Sie mal, wir haben das Verbot, das Gesetz gegen Diebstahl. Wir haben gesagt, in unserer Gesellschaft darf man nicht klauen. Es gibt immer noch den Ladendiebstahl. Aber wir werden doch deshalb das Gesetz nicht abschaffen, weil wir sagen, ja, das ist ja wirkungslos. In großen Geschäften wird immer noch geklaut. Wir brauchen Gesetze, um den Menschen zu sagen, das ist Unrecht, das darf in unserer Gesellschaft heute nicht mehr geschehen. Und Frauen und Mädchen müssen Chancen angeboten werden, dass sie sich ausbilden können, dass sie einen Beruf lernen und dass sie arbeiten können.
Mhm. Stelle ich mir mal vor, ich gehe jetzt in einen Kaffee und spreche mit jemandem drüber und sage, okay, also hier, da wo jemand Müll verbrennt, das sollte verfolgt werden, wo jemand klaut oder Steuern hinterzieht, das muss natürlich auch bestraft werden. Wenn ich mit dem aber dann spreche, ja jetzt hier aber Prostitution und käuflicher Sex, das sollte bestraft werden, da kommt dann schon gleich so ein Gefühl rauf, so ein moralisches Gefühl, so ein, ja, ein komisches Gefühl, da kann man gar nicht so frei drüber sprechen. Das ist doch sicher ein Problem, oder?
Ja, trotzdem, ich versuch's und es gibt schon viele Leute, die dann auch nachdenklich werden und sagen, ja, so haben wir das eigentlich nie gesehen. Wir gehen immer davon aus und so wird ja auch argumentiert, die Frauen machen das ja freiwillig. Die haben das gewählt als Beruf. Und ein Mädchen von 15 kann sowas nicht wählen als Beruf. Oder ein anderes Beispiel, ein junges Mädchen, das mit 18 Jahren, das ja gerade so seine Sexualität auch entdeckt, in der Prostitution landet über einen Loverboy, über einen Freund, der sagt, ach, du bist ja doch meine beste und schönste Freundin, die ich habe, aber im Moment haben wir doch kein Geld, bitte mach doch das in der Prostitution, da kannst du für uns beide Geld verdienen. So geraten doch viele junge Mädchen in die Prostitution mit 18. Jetzt fordern wir und viele, bitte lasst Prostitution verboten sein, erst ab 21. Dann sagt man, nein, das geht nicht durch. Die junge Frau mit 18 ist schon gilt als erwachsen und kann das wählen. Aber wir haben ein Strafrecht, ein Jugendstrafrecht. Und wenn nun jemand mit 20 eine Straftat begeht, dann sagt man, ach, die sind doch noch gar nicht wirklich erwachsen. Die wissen ja noch gar nicht, was sie tun. Und man nimmt das Jugendstrafrecht für sie. Aber mit 18 soll ein junges Mädchen entscheiden können, ob es sein Leben in der Prostitution ausrichten will. Ich weiß nicht, da liegt so vieles schief.
Also eine konkrete Forderung, die Sie quasi angehen, ist also Prostitution erst ab 21.
Ja, das ist eine unserer Mindestforderungen.
Welche Forderungen haben Sie noch?
Wir haben auch die Forderung, dass Bordelle kontrolliert werden müssen, stärker kontrolliert werden müssen. Das ist im Gesetz, heißt es jetzt, die Bordellbetreiber haben ein eingeschränktes Weisungsrecht. Was verstehen Sie unter eingeschränkt? Das ist überhaupt nichts. Das ist nicht definiert. Also können Sie alles anordnen. In Augsburg war ein Bordell, da wurden die Frauen überwacht mit Kameras, und in dem Raum, wo sie sich den Kunden zeigen sollten, war absolutes Textilverbot. Die durften nicht mal ein Handtuch in der Hand haben. Ja, und dann hieß es, ja, das fällt unter das Weisungsrecht des Arbeitgebers.
Also müsste hier also kein eingeschränktes Weisungsrecht,
sondern ein wirklich... Überhaupt kein Weisungsrecht. Mhm. Bordellbetreiber durften kein Weisungsrecht haben, weil dieses Geschäft in den Intimbereich der Frau reist und nur sie kann bestimmen, was sie erlauben will und was sie nicht will.
In der Firma ist es ja so, der Chef gibt ja auch seinen Mitarbeitern so die Dinge vor.
Ja, genau. Und da sieht man schon, dass es kein Beruf ist wie jeder andere. Mhm. Kann es gar nicht sein.
Welche Forderungen haben Sie noch?
Ja, dass die Frauen frei bestimmen können, dass sie auch...
Es geht auch immer in Richtung der Meldepflicht, also dass man sich melden muss, dass es also aus der Dunkelheit rauskommt.
Auf jeden Fall. Mhm. Denn gucken Sie mal, wenn eine Frau, sagen wir mal, 10 Jahre in der Prostitution war und dann arbeitslos gemeldet wird, ne? Und sie war vorher nicht gemeldet, werden die 10 Jahre nicht angerechnet. Mhm. Es kann ja auch gar niemand ein Arbeitslosengeld bekommen, wenn er vorher nicht arbeitslos gemeldet war oder arbeitend gemeldet war. Und ich weiß nicht, warum man sich da so schwer tut, denn die Bordellbetreiber ziehen ja täglich auch ein Geld von den Frauen ein, so ein Tagesgeld, ich glaube, in manchen Orten ist es 25 Euro pro Tag, den der Bordellbetreiber einzieht und abgibt. Und da denke ich auch, über diese Steuer, die da eingenommen wird, weiß man doch auch, wie viel Frauen anschaffen, ungefähr. Mhm. Aber man sagt immer, man hat überhaupt keine Zahlen.
Eine weitere Forderung, ich gehe einfach mal so ein bisschen den Katalog durch, den Sie so aufstellen, um eben auch mit der Petition Macht den Schlussstrich voranzukommen. Eines finde ich ganz interessant, weil es ein aktuelles Thema gerade ist. Viele der Frauen, ich glaube um die 80%, kommen aus dem Ausland. Ja. Und viele von ihnen sind gar nicht legal hier. Das heißt, wenn bekannt wird, dass sie hier einem Beruf nachgehen und nicht legal da sind, dann droht da auch die Abschiebung. Und genau. Sie sagen jetzt, Sie fordern ein Bleiberecht für die Opfer von Menschenhandel.
Ja, auf jeden Fall. Denen ist großes Unrecht in Deutschland geschehen und deshalb müssen sie auch hier bleiben dürfen. Ich habe hier eine interessante Zahl von in einer deutschen Stadt. 1990 gab es in dieser Stadt eine einzige Ausländerin, 1990, aus Österreich. Also die Ausländerin, die in der Stadt angeschafft hat, kam aus Österreich. Im August 2014, also jetzt, überprüfte die Polizei alle Bordelle und viele Wohnungen. Nicht eine Deutsche wurde angetroffen. Junge Frauen unter 21 müssen sich in Augsburg bei der Polizei melden. 2013 waren es 157 Neumeldungen unter 21. Davon nur 4 Deutsche. Das heißt, 98% waren Ausländerinnen. Und die Tendenz ist 2014, dass es noch mehr Anmeldungen der ganz jungen Frauen gibt. Wobei der Ausländerinnenanteil weiter steigt. Also das ist jetzt nur mal eine Stadt, wo das geprüft wird. Und bei anderen wird das hier überhaupt nicht mehr geprüft.
Ja, weil es auch der Übersicht nicht mehr da ist und ja, weil es eben schon sehr, sehr in die Gesellschaft hineingreift. Also auch die Steuern, die gezahlt werden, die Verknüpfungen, die da sind, teilweise auch Korruption, muss man leider auch sagen, was da schon mit drinsteckt. Aber Sie sagen, wenn man also den Frauen ein Bleiberecht zusprechen könnte, dann würden sie auch viel mehr auch das Unrecht in der Prostitution veröffentlichen, ans Licht bringen.
Es würden sehr viele mehr Frauen, wenn sie im sicheren Bereich sind hinterher, würden Aussagen machen. Aber sie können das gar nicht riskieren, Aussagen zu machen, weil sie werden ja auch sehr unter Druck gesetzt. Das muss man doch auch sagen. Mhm. Und sie haben Angst um ihre Familie zu Hause. Man kennt ja, man weiß, wo sie herkommen. Und man droht ihnen, wenn sie Aussagen machen, dann wird man die Familie einbeziehen.
Also ein psychologischer Druck, eine Drohung auf die eigene Familie.
Ja. Eine Frau hat erlebt, dass ihr Bruder zusammengeschlagen wurde. Mhm. Eine andere wurde der Vater herangezogen. Und dann haben die doch Angst, Aussagen zu machen.
Und viele Frauen werden erst einmal, man sagt ja, gefügig gemacht, also dass sie, bevor sie dann in die Prostitution kommen, erstmal selber der Willen wird gebeugt, gerade auch durch Vergewaltigung und solche schlimmen Dinge.
Eine Frau erzählte uns, aber erst nach 10 Jahren erzählte sie uns, als sie hierher kommen, also sie sagte, okay, ich habe das ja freiwillig gemacht. Sie kam aus dem Ausland, sie hatte eine Schule sogar abgeschlossen und sie hat in Litauen keine Arbeit gefunden. Sie selber war Russin und hat in Litauen keine Arbeit gefunden. Und die Mutter war krank, das ist ein Beispiel, dass wir in unserem Buch In Freiheit leben, war lange nur ein Traum, beschreiben. Sie erzählt ihre Geschichte dort in diesem Buch. Und dann sagt sie, die Mutter, der Vater hatte einen Schlaganfall gehabt und konnte nicht mehr arbeiten. Die Mutter hat das Trinken angefangen. Und dann haben sie auf sie geguckt und haben gesagt, du hast jetzt die Schule gemacht, du müsstest uns doch helfen können. Und sie hat überall gefunden, sie hat keine Arbeit gefunden. Und dann hat sie so eine Werbung gesehen, 3 Monate, sie hat sich gedacht, dass es in der Prostitution ist, und sie bekommt 3000 D-Mark. Und dann hat sie gedacht, dann könnte ich die Medikamente für meinen Vater zahlen, ich könnte mich selbstständig machen und 3 Monate werde ich schon rumkriegen. Und dann wurde sie mit einem anderen 17-jährigen Mädchen nach hier gebracht und dann sie erstmal vergewaltigt von dem Hotelbesitzer, wo sie übernachtet haben, und noch 3 anderen Männern. Und sie sagt, und über diese Nacht, über die Erfahrung will ich überhaupt nicht mehr reden. Ich kann nicht reden, ich kann es nur verdrängen. Und sie sagt, sie hat Tage danach nur noch geheult und sie weiß überhaupt nicht, wie die Zeit rumging. Aber sie sagt, es war zu spät, um da wegzurennen. Die hatten meinen Pass einbehalten. Ich wusste nicht, an wen ich mich wende. Ich hatte keine Sprachkenntnisse. Ich wusste nicht mal, in welchem Stadt wir waren. Sie sah keinen Ausweg. Und dann hat eine Frau, dann wurde auch immer vorgeführt, wie die Täter agieren. Dann hat eine Frau sich mal gewehrt, was durchzuführen, und dann haben sie sie furchtbar verprügelt und dann mit einer abgebrochenen Flasche vergewaltigt, und da war innen alles aufgeschnitten. Und sie sagte, ab dem Punkt habe ich alles gemacht, was sie von mir verlangt haben. Ich wollte nur überleben. Und das natürlich hat alles viel, viel länger gedauert. Und sie hatte das Glück, dass die Razzia, die nicht verraten war, dass da ein sehr engagierter Polizist war, der ihr in einem Zigarettenpaket seine Handynummer gegeben hat. Und da konnte sie mit ihm in Kontakt treten und dann kam sie da raus. Und erst viele Jahre später hat sie ihre ganze Geschichte erzählt.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Wen stört's? Frauen und Kinder werden vermarktet. Das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Schwester Lea Ackermann. Schwester Lea gehört zum Orden der Weißen Schwestern und sie ist Gründerin und Leiterin der Menschenrechts- und Hilfsorganisation Solvodi, die sich für Frauen und Kind und Mädchen in Not engagiert. Und über dieses Thema sprechen wir nun schon ein bisschen, weil wir heute merken, 2002 gab es ein Gesetz zur Legalisierung der Prostitution und ein Gegenteil ist passiert. Es würde eben nicht mehr Freiheit und Rechte sind mehr in den Bereich reingekommen, sondern vielmehr Willkür und Gewalt und die Frauen werden ausgebeutet. Und Schwester Lea, was mich noch interessieren würde, gerade nochmal, auch eine Forderung in Ihrer Kampagne macht den Schlussstrich und in dieser Petition, die Sie bei der Bundesregierung einreichen und die man auch mit unterzeichnen kann, ist gerade dieses gesetzliche Verbot des Kaufs sexueller Dienstleistungen, also wo man bei dem Mann ansetzt. Und Sie haben vorhin auch erwähnt, dass es da das schwedische Modell gibt, den schwedischen Weg. Und zwar ist es in Schweden so, seit 1999 ist die Prostitution nicht mehr legal, sondern die Freier unterliegen der Strafverfolgung. Und zwar deswegen, weil Prostitution eben nicht als freiwillige Handlung, sondern als erzwungene Handlung und als geschlechtsspezifische Gewalttat verstanden wird und damit zum Strafdelikt wird. Sehen Sie dafür Chancen, auch da was, dass sowas in Deutschland wieder auf den Weg kommen kann?
Also mir hat sehr viel Hoffnung gemacht, dass die 22.000 Unterschriften, die wir bis jetzt gesammelt haben, sehr viele Männer auch dabei waren und sagen, wir sind gegen Prostitution, weil es wirklich eine Entwürdigung der Frauen und auch Männern ist. Es hat mich sehr bestärkt, dass so viele junge Leute sagen, wir finden es ungeheuerlich, dass in unserem Land sowas betrieben wird und so ein Geschäft mit Frauen und Kindern, Ausländerinnen, hilflosen Personen gemacht wird und dass die Täter so ein Riesengeschäft damit machen, also Milliarden verdienen. Das ist ganz ungeheuerlich. Und man sollte doch mal auf die Käufer gucken, die diesen Markt machen und den Kauf von Sex unter Strafe stellen. Das ist es ja. Ich meine, das ist nicht gegen Sexualität. Im Gegenteil. Es ist in unserem Verständnis doch gedacht, dass Frau und Mann zusammenkommen, eine verantwortete Begegnung haben, Freude miteinander haben, aber nicht, dass der eine sagen kann, ich zahle und du machst, was ich will. Und das ist das Abwertende und Entwürdigende und dass die Schweden dieses Gesetz durchgesetzt haben, das finde ich ganz wunderbar. Und heute hat es seine Auswirkungen. Es zeigt, dass ein viel größerer Respekt in der Gesellschaft ist. Es ist eine Gesellschaft, wo Mann und Frau gleichwertig sind und geschützt werden durch das Gesetz. Und das würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Und ich finde, sehr viele Leute an der Basis geben sich zufrieden mit dem, was ihnen vorgeschwindelt wird. Die Frauen machen das ja freiwillig, die haben ihren Spaß und warum sollen sie es nicht machen? Sie verdienen ihr Geld und das ist Geld, das ihnen gehört. Und wenn sie mal näher hingucken, dann sehen sie kaum mal eine Frau in der Prostitution, die wirklich reich ist, sondern sie sehen die von den Frauen profitieren, die Bordellbetreiber, die Besitzer dieser Häuser und all das, die unendlich viel Geld machen, die das Ganze organisieren, die unendlich viel Geld machen und dadurch auch Macht haben in unserer Gesellschaft. Und das ist ungeheuerlich und da sollte man wirklich was dagegen tun. Und da wäre eine Möglichkeit, dass alle, die das jetzt zuhören, dass die wirklich unsere Kampagne mit unterstützen und eine solche Diskussion bei den Leuten anregen. Denn ich finde, wenn die wüssten, was da eigentlich abgeht in diesem Geschäft, dann würden sehr viel mehr Leute dagegen protestieren und sehr viel mehr wären für den Vorschlag, den Kauf von Sex unter Strafe zu stellen.
Wenn Sie sich an dieser Petition beteiligen möchten, können Sie gerne die Adresse von Solvodi und die Homepage von Solvodi erfragen beim Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Außerhalb von Deutschland ist es die 0049 8328 921 110. Der Hörerservice ist für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr Serviceangebot von Radio Horeb für Sie, was jetzt auch diese Information angeht, der Adresse von Solvodi oder auch wo man sich an dieser Petition beteiligen kann. Eine weitere Telefonnummer für Sie ist die Nummer vom Hörerservice, das ist die 08328 921 120. Entschuldigung, das ist die Nummer vom CD-Dienst, weil der CD-Dienst, da können Sie sich eine CD bestellen von dieser Sendung, wenn Sie sagen, Mensch, das war jetzt sehr hilfreich, mal ein kompaktes Thema nochmal zu haben, ich möchte es gerne an andere weitergeben oder auch selber nochmal hören. CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Sie können euch das Ganze auch im Internet nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast aktuelle Mitschnitte die Sendung nochmal nachhören oder auch nochmal unter dem Programm selber nochmal die Information abrufen, wo denn auch Solvodi, wie ich Solvodi erreichen kann. Schwester Lea, danke nochmal auch für die Möglichkeit, sich an dieser Petition zu beteiligen. Ich möchte nochmal kurz festhalten, also was damals bewegt werden sollte, dass mehr Rechte für die Frauen in der Prostitution auf den Weg gebracht werden. Da hat sich eine ganz andere Richtung entwickelt. Ich denke auch die Gewalt. Man wollte eigentlich dadurch Gewalt herausnehmen, dass Frauen vergewaltigt werden, wenn das legalisiert wird. Es ist das Gegenteil der Fall oder scheint mir zu sein, was ich so von vielen Seiten höre, dass Gewalt eher zunimmt und die Ungerechtigkeit zunimmt. Und das, denke ich, haben wir in dieser Sendung herausgearbeitet. Und was man tun kann, ist ins Gespräch kommen mit Leuten, sich empören, sich an so einer Petition beteiligen. Das sind so die Möglichkeiten. Ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite noch?
Ja, ich hoffe, dass alle, die uns jetzt zugehört haben, darüber nachdenken und nicht da so schnell in die Ecke stellen und sagen, Prostitution hat es immer gegeben, wird es auch weitergeben. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Mythos. Prostitution gibt es, wenn es Kriege gibt. Da werden auch die Frauen vergewaltigt und hinterher zu Huren abgestempelt. Prostitution ist immer eine Abwertung von Mann und Frau. Und ich hoffe, dass ich so geredet habe, dass einige die Argumente verstehen und auch darüber nachdenken, dass wir wirklich für eine Gesellschaft, wo alle in Frieden und gut miteinander leben können, sind.
Schwester Lea Ackermann, sie ist Gründerin und Leiterin von Solvodi, die sich für Frauen und Mädchen in Not engagiert. Vielen Dank, Schwester Lea.
Dankeschön, Herr Klose.
Dies war die Lebenshilfe. Heute ist der Europatag gegen Menschenhandel. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung helfen konnten, ja, diese herrschenden Missstände in Deutschland und Europa zu erkennen, gerade auch was die Situation von Frauen und Mädchen betrifft, die zur Prostitution gezwungen werden. Und auch dieser Gedanke, dass man etwas dagegen tun kann. Und mit diesem Gedanken möchte ich Sie in den Tag entlassen. Danke fürs Zuhören. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.